ARD.
Eine neue Folge Wild Wild Web findet ihr jeden Donnerstag hier in diesem Feed.
Es geht hier um eine Webseite. Ich war da ziemlich oft als Teenager. Ich glaube, ich könnte euch direkt aufmalen, wie die aussieht. Blau und grau und schwarz-weiß. Und links oben, da sind zwei blaue Figuren. Navi aus dem Film Avatar. Daneben ein Schriftzug mit dem Namen der Seite. Kino.to. Kino.to ist das Netflix meiner Jugend. Die Seite, die meine zaghaften ersten Dates begleitet.
Wir haben uns heute hier versammelt, um einen schweren Verlust zu beklagen.
Die ich anmache, allein in meinem Kinderzimmer, wenn ich auf nichts Bock habe.
Das Online-Video-Streaming-Portal Kino.to ist von uns gegangen.
Bis zum Sommer 2011, kurz vor den Ferien.
Die kostenlosen Serien, die kostenlosen Filme, alles weg.
Da ist Kino.to einfach weg. Der Clip hier von Waititi, der trifft meine Stimmung damals wohl ganz gut.
Lasst uns beten.
Dabei war die Seite eigentlich richtig schlecht. Dauern diese Werbebanner. 19 Frauen in der Nähe von Gelsenkirchen wollen mit dir chatten? Die Filme waren wackelig, pixelig, haben kaum geladen.
Oder waren auf Russisch mit Untertiteln.
Hier nochmal ein YouTube-Clip von damals. Diesmal von der Ömsen.
Die Kriminalpolizei weist auf Folgendes hin. Mehrere Betreiber von Kino.to festgenommen. Nein!
Der trifft meine Reaktion ganz gut.
Mann, was haben sich die Leute gedacht, als sie den Konzern gestürmt haben, Mann? Die haben die mal an die User gedacht? Haben die mal an uns gedacht, an uns User, Mann? Oder haben die mal das gemacht, oder was? Kino.to war unser Zuflucht, Magger, damit er sieht.
Also, er trifft meine Reaktion so einigermaßen.
Ich war gerade dabei, die News zu verarbeiten. Mich emotional einzustellen auf diese neue, tristere, teurere Welt. Da war Kino.to plötzlich zurück.
Die Seite, die gerade noch von der Kriminalpolizei gelöscht, deren Betreiber angeblich gefasst wurden, die war einfach wieder da.
Sah auch aus wie davor. Links oben die blauen Avatar-Figuren, überall Pop-Up-Fenster. Alles wie immer.
Nur ein kleiner Buchstabe war anders. Statt Kino.to hieß die Seite jetzt KinoX.to oder Kinox.to. So genau wusste das niemand.
Ich habe einfach ganz normal weitergemacht, als sei nie was passiert. Wie wahrscheinlich die meisten von uns. Im Nachhinein war die ganze Sache irgendwie nicht mehr als ein Glitch in der Matrix.
Eine kleine Störung, die man einfach wieder vergisst. Bis vor ein paar Monaten unser Reporter Bene ankam.
Und meinte...
Als ich dann angefangen habe, ein bisschen zu graben und ein paar Sachen zu lesen und ein paar Leuten zu sprechen, ist mir aufgefallen, dass mir damals eine richtig große Geschichte irgendwie entgangen ist. Uns allen irgendwie.
Bene sagt... Das ist der Stoff einer Tragödie. Eine Geschichte von Freundschaft und Verrat. Von einem Katz-und-Maus-Spiel zwischen Behörden und Codern. Von Familien, von organisiertem Verbrechen.
Und von Arvid O., dem Typen, der ganz allein dafür gesorgt hat, dass uns das Ende von Kino.to wie ein Glitch in der Matrix vorkam. Ein Nerd, der quasi aus dem Nichts in einen der größten deutschen Cyberkrimis reingestolpert ist.
Das ist Wild Wild Web. Geschichten aus dem Internet. Ich bin Janne Knödler.
Und ich, André der Hörmeier.
Alright, so here we are.
Heute... Die Kino.to-Story. Folge 1. Petro.
Die Geschichte erzählt euch heute unser Reporter, Benedikt Dietsch.
Arvid meldet sich bei mir mit nur einem Wort. Er schreibt mir auf Signal, diesem sicheren Messenger. Seine Nachricht besteht aus 4 Buchstaben. Ping. Einfach so, nur das. Bisher hat er alle Journalisten abblitzen lassen. Aber jetzt, ping. Nur, ich habe keine Ahnung, dass er das ist. Also bekomme ich am nächsten Abend... Nochmal eine Nachricht, diesmal auf WhatsApp. Hallo, mein Name ist Arvid. Ich melde mich bezüglich Ihrer Anfrage. Ich bevorzuge Signal, weshalb ich Sie bei Signal angepingt habe. Mit seiner zweiten Nachricht lerne ich also schon 2 Dinge über Arvid. Erstens, er ist sehr vorsichtig. Zweitens, Kommunikation ist vielleicht nicht ganz so sein Ding. Avid ist einer, der besser mit Computern kann als mit Menschen. Vor dem Interview warnt er mich sogar. Seine Story erzählen und dann auch noch in Mikro könnte schwer werden. Und ich sag, mach dir da mal überhaupt keine Sorgen. Das kriegen wir hin.
Du hast so ein bisschen Respekt vor diesem Mikrofon, ne? Ich will, dass du dieses Mikrofon vergisst. Es ist nicht da. Wir unterhalten uns ganz normal, wie zwei ganz tolle Menschen.
Das ist einfach nicht möglich.
Wir sind in der Gartenlaube von Avids Eltern. Oder auch meine persönliche Podcast-Hölle.
Tun, als ob es möglich wäre, ja, aber wird es nicht sein.
Mit laut tickender Wanduhr. Regen, der aufs Plastikdach prasselt. Und einem Interviewpartner, der, sobald das Mikro läuft, den Kopf nach links oben dreht und ganz leise spricht.
Ich fühle mich jetzt ein bisschen eingeschüchtert, weil du das die ganze Zeit hin und her schweigst, ehrlich gesagt. Aber da müssen wir uns auch so ein bisschen drüber beugen. Also ich kann versuchen, das weniger zu machen. Und keine Scheu, du wirklich, das darf auch in der Nase kitzeln. Du musst da nah hingehen.
Okay.
Nicht falsch verstehen. Solange das Mikro aus ist, verstehen wir uns super. Avid ist Ende 30 und ein ziemlich netter Kerl. Wir treffen uns öfter fürs Interview und jedes Mal holt er mich vom Bahnhof ab und bringt mich wieder zurück. Und wenn wir was essen, will er immer bezahlen. Avid ist unauffällig, trägt Jeans, Hoodie, Funktionsjacke. Ein Typ, den man leicht übersehen kann. Und das wird noch wichtig. Wann Avid das erste Mal auf Kino TO war, weiß er nicht mehr genau. Aber wann er sich in Kino TO verliebt hat, das schon. Im Frühling 2009. Avid verbringt seine 20er damals die meiste Zeit bei seinen Eltern. Am Computer in seinem alten Kinderzimmer. Er ist ein bisschen einsam.
Ich glaube, vielleicht habe ich einfach nur Freunde gewünscht, die gleiche Interessen haben.
Wenn er so zurückdenkt, ist er eigentlich schon ziemlich lang ein bisschen einsam. Als Kind kommt Avid aus Kasachstan mit seiner Familie nach Deutschland.
Wo seid ihr da als erstes gelandet?
Baracken.
Baracken.
Baracken. Wir waren zu viert in einem Zimmer, ohne Dusche. Fast ein halbes Jahr waren wir dort.
Auch Obdachlose wohnen da. Viele sind alkoholabhängig.
Da haben wir gewohnt, ja. Wir haben vier Personen, ein Zimmer, muss ich dir vorstellen. Und schlafen, essen, alles dort. Und ja, war ein bisschen anstrengend, ja.
Und die anderen Kids im Ort, die nehmen mir nicht so gut auf.
Ja, wie soll ich sagen? Ich war dadurch, dass ich halt ein bisschen anders war, weißt du, auch in der Schule und die anderen haben das direkt gerochen, dass man anders ist. Und ich hatte das Gefühl so, dass ich nie so irgendwie dazugehöre irgendwo.
Nicht nur, weil er aus einem anderen Land kommt. Er interessiert sich auch einfach für andere Sachen. Computer zum Beispiel. Die anderen zocken höchstens mal eine Runde Tetris. Avid dagegen will wissen, wie der Computer funktioniert. Er erzählt mir zum Beispiel, dass er damals am PC seiner Mom oft in den Systemdateien rumspielt und so regelmäßig das ganze System zerschießt. Er hat eine Leidenschaft. Aber bis jetzt, also 2009, da ist er Mitte 20, da hat er immer noch niemanden, mit dem er diese Leidenschaft teilen kann. In seinem alten Kinderzimmer, allein vor dem Computer, geht er deswegen einem etwas speziellen Hobby nach. Er sucht Internetseiten, die er interessant findet. Und dann hackt er sie. Aber nicht mit fiesen Absichten.
Das Ziel ist ja nicht das Server. Das Ziel ist die interessante Person dahinter.
Avid will wissen, wer hinter den Seiten steckt. Er sucht einen Gleichgesinnten, vielleicht sogar einen Freund. Und an einem Abend im März 2009 nimmt er sich Kino TO vor.
Die Seite hat mir gefallen. Ich habe sie gemocht, die Seite.
Oft lässt er da irgendeine Serie laufen, im Hintergrund, während er seinem Hobby nachgeht. Aber heute hat Kino TO seine volle Aufmerksamkeit. Er will wissen, wie die Seite aufgebaut ist, schaut sich den Quellcode an. Und je länger er liest, Zeile für Zeile Code durchgeht, desto faszinierter ist er.
Es hat einfach alles gestimmt. Der Quellcode, das war der beste PHP-Quellcode, den ich jemals in meinem Leben gelesen habe.
So einen Code hat er noch nie in seinem Leben gesehen. So gut strukturiert, so logisch aufgebaut.
Das ist vielleicht das Hemingway unter den Büchern, würde ich sagen, so ungefähr.
Ein Code wie von einem Künstler. Avid muss unbedingt wissen, wer dieser Hemingway ist. Wer hinter Kino TO steckt. Nur, damals weiß das niemand. Dabei gibt es einige, die es gerne wissen würden. Polizei, Staatsanwaltschaft, die Filmindustrie. Die hat sogar Ermittler auf KinoTO angesetzt. Aber die können wohl nicht so gut hacken wie Arvid.
Ich musste mir sehr viel Quellcode runterladen, um bei KinoTO damals, um komplett alles zu bekommen, was ich bekommen konnte.
Arvid sucht nach einer Sicherheitslücke und findet sie.
Innerhalb von 2 Wochen hatte ich ja komplett alles.
Er kriegt Zugriff auf den Server, findet die E-Mail-Adressen der Betreiber, die Passwörter dazu und die Namen von allen, die bei KinoTO mitmachen. Zum Beispiel Dirk B. Der hatte mal eine Bodenlegerfirma in Leipzig und jetzt eine gewisse Internetfirma auf Mallorca. Arvid glaubt, das ist der Boss. Er will Dirk von den Lücken erzählen. Seinen Namen will er ihm aber nicht verraten. Lieber vorsichtig sein. Also denkt er sich einen Decknamen aus.
Ich habe einfach nur irgendwas gegoogelt. Irgendwas mit spanischen Vornamen. Und dann kam da irgendwie direkt Pedro.
Noch am selben Tag schreibt also ein gewisser Pedro eine Nachricht an diesen Dirk.
Ich habe direkt alles auf den Tisch gehauen. Ich habe gesagt, ich habe alle Daten von euch. Ich habe alle Zugriffe.
Arvid denkt, dass Dirk sich wahrscheinlich freut. Kriegt ja nicht jeder kostenlos eine Sicherheitsüberprüfung. Aber irgendwie freut er sich gar nicht. Er ist skeptisch. Will sich lieber erstmal mit Arvid treffen. Arvid zögert. Er hat immer sehr viel Wert auf seine Sicherheit gelegt. In der digitalen Welt bewegt er sich fast unsichtbar. Niemand kennt seine Identität. Und auf einmal soll er raus aus diesem Safe Space in die echte Welt?
Ich war ja immer dagegen, dass wir uns persönlich live treffen.
Aber er ist auch neugierig. Er hat die Möglichkeit, die Macher von KinoTO zu treffen. Er gibt sich einen Ruck.
Er hat mir einen Standort gesendet und da bin ich hin.
Keine Adresse, nur ein Punkt auf der Karte. Irgendwo am Hamburger Hafen. Aber Dirk ist nicht da. Dafür jemand anderes. Hemingway. Der Typ, der den Code geschrieben hat. Er ist der Programmierer von KinoTO. Groß, blond, lange Haare.
Ein sehr, sehr ruhiger Typ. Ich würde sagen, in sich geschlossen, ja. Ja, sehr, sehr intelligent. Ja, ja, sehr mitfühlend.
Er stellt sich als Ishikawa vor, sein Spitzname. Die beiden werden jetzt nicht die besten Freunde aller Zeiten. Aber sie verstehen sich gut. So gut, dass Arvid kurz vergisst, warum er eigentlich hier ist.
Er hat mich direkt ins Gespräch verwickelt, sodass ich ein bisschen abgelenkt bin. Und dann aus dem Nichts, als wir irgendwo so Ecke abbiegen, taucht Dirk von hinten auf. Na?
Glaubst du, die haben das so besprochen?
Ja, ich denke schon. Klar, auf jeden Fall. Dass Ishikawa erstmal die Lage abcheckt.
Was auch immer das für ein Test war, Arvid hat ihn wohl bestanden. Im Restaurant später macht Dirk ihm nämlich ein Angebot. Diskret öffnet der seine Lederjacke und Arvid sieht ein dickes Bündel Geldscheine. Dirk fragt ihn,
wie viel ich haben möchte. Ich habe gesagt, nichts. Ich möchte nichts.
Bei den ganzen Sicherheitslücken? Besser kein Geld von dem Typen annehmen. Aber Arvid sagt, dass er die Sicherheitslücken trotzdem für ihn schließen kann. Von dem Moment an gehört Arvid irgendwie dazu. Auch wenn die anderen ihn weiterhin nur als Pedro kennen. Er ist so eine Art Sicherheitsberater, den Dirk und Ishikawa immer mal wieder kontaktieren.
Er hat das Team am Ende perfekt gemacht. Ich sag mal, wenn du dann noch jemanden hast, der sich um die Sicherheit kümmert. Ich meine, wir waren alles Laien. Ne?
Das ist Markus. Er ist damals auch bei KinoTO.
Und dann kommt halt noch einer, der sagt, ja, ihr habt eine offene Tür, die mache ich euch mal zu. Ist ja irgendwo cool und ich sag mal für das ganze Team auch nochmal eine Absicherung.
Markus ist der Designer von KinoTO. Er ist um die 40, trägt Ohrring, 3-Tage-Bart und kommt wie die meisten aus dem KinoTO-Team aus Sachsen. Die Idee mit der Avatar-Figur links oben auf der Seite? Markus.
Es war kein 0815-Design, bin ich ehrlich. Ne? Das haben mir auch viele Leute bestätigt. Das war einfach, die Leute wussten, blaue KinoTO.
Auf das Design ist er stolz.
Und ich sag mal, diese blauen Figuren, die haben einfach mal genau in das Design reingepasst.
Ziemlich stolz.
besagst, du kannst dir die Seite heute auch noch angucken, wie vor 11 Jahren oder 12 Jahren, und sie ist einfach noch modern. Also das war schon, und ich habe das ja wirklich in kürzester Zeit gemacht, absolut ein geiles Ding geworden.
Wenn man Markus so zuhört, kriegt man den Eindruck, das Team hinter dieser riesigen illegalen Seite sind einfach ein paar Kumpels, die eine gute Zeit haben. Da ist zum Beispiel Martin, der Administrator von Kino.to. Der ist Dirks Schwager.
Martin hat auch in die Welt gepasst. Auch ein lustiger, aufgeschlossener, kleiner Rübel.
Was ist kleiner?
Rübel.
Ishikawa, den Programmierer, kennt Dirk noch aus der Schule.
Ishikawa ist ein Computer-Nerd. Ne, so diese typische Bäckermützenblässe.
Was ist Bäckermützenblässe?
Na, weiß, Kellerkind.
Und auch der Mann für die Server, Michael, ist ein Kumpel von Dirk.
Micha ist auch ein kleiner, lustiger Buggelfips, sag ich mal. Ne?
Ein was?
Ein Buggelfips.
Okay, was? Wieder, was ist ein Buggelfips?
Ja, Buggelfips ist einfach eine lustige kleine Gestalt.
Und Markus selbst? Der hat schon für Dirks alte Fußbodenlegerfirma gearbeitet. Und ist damals Dirks bester Freund.
Gab es einen besonderen Moment in eurer Freundschaft?
Wir hatten viele besondere Momente. Ich habe jeden Moment mit ihm genossen. Weil es einfach eine sehr starke Verbindung war zueinander.
Was ist denn der Dirk für ein Typ zu der Zeit?
Ja, war schon ein kleines, arrogantes Arschloch, ne? Muss man einfach mal so sagen. Er hat es halt auch raushängen lassen, dass er Kohle hatte.
Wirklich?
Ja, kann man so sagen. Aus meiner Sicht auf jeden Fall, ja.
An was hat man das gesehen?
Ja, wie er es sich gegeben hat, ne? Wie er mit seiner Prollkarre vorgefahren ist, ne? Musik laut, und ich sag mal, wenn man so ein Auto fährt, dann will man ja auch was präsentieren, ne? Ist einfach mal so.
An die Prollkarre kann sich Markus noch ganz genau erinnern. Ein Audi Q7, so ein dicker SUV.
Du gehst bei dem Ding aufs Gas an der Ampel und der schnipst wie ein Dreh los. Also das war schon eine Höllenmaschine. Damit hast du auch jeden Ferrari an der Ampel stehen lassen.
Dirk hat wohl auch eine recht großzügige Penthouse-Wohnung in Leipzig. Und eine Villa auf Malle.
War schon ein schönes Prunkhaus. Sah schon nett, wie ein kleines Prinzessinnenhaus.
Dahin lädt auch manchmal das ganze Team ein.
Wir waren einmal zu Dirks einem Geburtstag in Malle, haben uns dort eine dicke Yacht gemietet, oder Dirk hat sie gemietet. Wir sind dann mal einen Tag mit der Yacht rumgefahren, mit Jetski und eigenem Koch, und war schon cool.
Beim Kino.to-Team läuft's. Sie machen Millionen mit Werbung und lassen es sich richtig gut gehen. Markus zum Beispiel hat einen Taxifahrer, der ihn den ganzen Tag rumkutschiert. Auch mal von Leipzig nach Berlin und zurück. Geld spielt keine Rolle. Dass die Polizei sie erwischt, dafür müssen sie auch keine Angst haben. Sie haben ja Arvid. Der hat die Sicherheitslücken schon längst geschlossen. Aber was, wenn die größte Bedrohung aus dem eigenen Team kommt?
Ich bin in meiner Wohnung. Mein PC war 24/7 an. Ich wurde angeschrieben.
Irgendwann im Herbst 2010 bekommt Arvid eine Nachricht von Dirk. Dirk wirkt aufgebracht.
Man musste sich direkt dran setzen. Quasi, weil das war echt heiß. Hat gebrannt schon, quasi, könnte man sagen.
Arvid soll sofort in einen Skype-Call kommen.
Das war wirklich, man hat die Angst förmlich gespürt. Bei Ishikawa und bei Dirk und beim ganzen Team definitiv, ja.
Ishikawa, der Programmierer, hat wohl einen Anruf bekommen mit unterdrückter Nummer. Ein Mann. Und der sagt ihm:
Ja, ich weiß, wer du bist. Ja, du musst dir vorstellen, du betreibst so eine Seite, wo du vielleicht für mehrere Jahre ins Gefängnis kommen kannst. Und dann ruft dich auf einmal so jemand an und sagt: Ich weiß, wer du bist, ich weiß, was du machst. Ja, klar, was meinst du, wie es in einem zugeht?
Irgendwer erpresst Kino.to. Und eigentlich kann es nur jemand aus den eigenen Reihen sein. Nur, warum sollte jemand sowas machen?
Was Kino.to betraf und die Werbeanzeigen, die dort geschaltet wurden, ist alles bei Dirk in die Tasche gegangen.
Hat dich das nicht gestört?
Nö. Ich meine, wenn du 35.000 Euro im Monat kriegst, gib das erstmal aus.
Aber ich glaube, bei ihm waren es eher so 200.000 Euro im Monat.
Das wird nicht reichen, ja.
Alles, was Kino.to direkt abwirft, sagt Dirk alleine ein. Markus und die anderen kriegen ihr Geld über einen kleinen Umweg. Auf Kino.to selbst kann man nämlich gar keine Filme schauen. Die sind nur verlinkt. Wenn man auf einen Film klickt, wird man auf andere Seiten geleitet, wo die Filme dann auch wirklich gespeichert sind. Die Seiten heißen dann Filehoster. Und Markus und die anderen, die haben eigentlich alle so einen Filehoster. Auf dem können sie dann Werbung schalten und so verdienen sie dann ihr Geld. Viel weniger als Dirk. Aber immer noch richtig viel. Es gibt aber noch ein paar, die deutlich weniger verdienen. Die einfachen Arbeiter quasi, die relativ simple Aufgaben haben. Zum Beispiel Uploader, die laden Raubkopien hoch. Oder Freischalter, die prüfen, ob die Links auf Kino.to alle funktionieren. Die kriegen von Dirk nur ein normales Gehalt, so ein paar tausend Euro im Monat.
Nach und nach sehen sie, wie Dirk sich bereichert, wie er sich immer teure Autos holt, wie er sich eine Villa holt und noch teure Sachen und für irgendwas für seine Freundin vielleicht.
Als Arvid den Verräter suchen soll, hat er da also schon so einen Verdacht. Der Anrufer, der Ishikawa gedroht hat, war zwar anonym, aber Arvid und Ishikawa kriegen den Netzbetreiber dazu, ihnen die Nummer zu verraten.
Von der Nummer bin ich, glaube ich, irgendwie auf einen Uploader gekommen.
Und der hatte anscheinend Kontakt zu einem Ehepaar aus Ostfriesland. Zwei Freischalter, mit Zugriff auf das System. Und sie kennen Dirk und Ishikawa schon seit Jahren persönlich. Sollten die beiden zur Polizei gehen, drohen dem ganzen Team mehrere Jahre Gefängnis.
Das war da wirklich der allerletzte Zeitpunkt, wo alle Alarmglocken hochgegangen sind. Also wo ich auch zu Dirk gesagt habe, es ist vorbei. Weißt du? Also jetzt ist es vorbei.
Aber Dirk ist eher so drauf, vorbei ist hier noch lange nichts.
Ja, Ishikawa holt mich abends irgendwann ab.
Ishikawa und Arvid sollen zu dem Ehepaar nach Ostfriesland fahren und dort die Computer mitnehmen. Vielleicht finden sich darauf Hinweise, ob sie schon verraten wurden. Die beiden sind ziemlich nervös. So eine Mission ist gar nicht ihr Ding.
Du musst dir vorstellen, so zwei Nerds einfach, so, die dann einfach so irgendwas planen, was so komplett so nach keine Ahnung, so nach einem Agentenfilm klingt.
Heute, wenn er die Geschichte erzählt, muss Arvid immer wieder lachen, vergräbt sein Gesicht in den Händen. Aber damals ist ihm und Ishikawa gar nicht zum Lachen zumute. Vor allem der Mann macht ihnen Sorgen.
Ja, das ist so ein Berg, so ein Riese, weißt du, ich habe schon Angst, dass er haut an mich locker um, weißt du, mit einem Schlag liege ich auf dem Boden und das ist ein Bauer oder sowas, hat riesen Hände.
Arvid packt deswegen was ein, was er sich mal geholt hat, wenn bei seinen Hackergeschichten mal was schief geht.
Ich nehme meinen kleinen Koffer mit, in dem kleinen Koffer ist eine Gaspistole.
Er zeigt sie Ishikawa, so nach dem Motto, mach dir keine Sorgen. Aber Ishikawa macht sich Sorgen.
Ishikawa war ein bisschen verwirrt. Ich glaube, er hat gefragt, ja, was ist das? Und ich glaube, er war ein bisschen schockiert, schon ein bisschen.
Im Auto sitzen sie dann die meiste Zeit schweigend nebeneinander.
Die Sache, wie gesagt, die war ein bisschen angespannt. Das war generell eine angespannte Sache.
Irgendwann fangen sie einfach an, immer wieder den Plan durchzugehen.
Der Plan ist eigentlich, er geht hin und sagt, pass auf, das sind sowieso unsere Rechner und wir möchten sie einfach mal mitnehmen, um zu gucken, ob irgendwelche Viren raus sind.
Nach etwa 3 Stunden sind sie da.
So, wir kommen an, Ishikawa parkt rückwärts ein. Es steht so gut, dass ich vom Beifahrersitz aus in das ganze Haus reinsehen kann.
Ishikawa klingelt an der Tür.
Er geht rein. Eigentlich eine liebe Atmosphäre. Die Frau bietet ihm direkt Getränke an. Der Ishikawa wünscht sich einen Kakao. Sie macht ihm einen warmen Kakao.
Dann sagt Ishikawa, warum er hier ist. Dass er die Rechner mitnehmen will.
Das Ehepaar war dagegen.
Das Ehepaar wird die Situation Jahre später in einem Gerichtsprozess so schildern.
P.
Also Ishikawa.
Habe 2000 Euro für die Computer zahlen wollen.
Aber auch das lehnte das Ehepaar ab.
P. habe Angst gehabt. Er sei blau und schweißig sowie sehr aufgeregt gewesen.
Und dann sagt Ishikawa wohl was, das die beiden noch umstimmt.
Im Laufe des weiteren Gespräches habe P. geäußert, draußen ist jemand mit einer Pistole. Der Typ ist unangenehm.
Das macht den beiden wohl ordentlich Angst. Auf jeden Fall erlauben sie Ishikawa, sich in den Computer einzuloggen. Aber es bringt nichts.
Er findet nichts. Aber es ist auch nicht genügend Zeit, erstens. Und zweitens, man kann sowas auch löschen.
Arvid und Ishikawa fahren ohne Computer heim und ohne Beweis, dass das Ehepaar hinter allem steckt. Aber mit der Aktion haben sie nur noch einen Grund mehr geliefert, sie zu verraten. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit.
Wenn du einen Fahrradreifen hast oder sowas und du hast eine undichte Stelle, die kannst du nicht mehr zunähen, die kannst du nicht mehr zukleben.
Ein Fahrradexperte ist Arvid wohl nicht. Aber in der Sache liegt er nicht ganz falsch. 2 Wochen später, an einem Morgen im Februar 2011, bimmelt in einem Arbeitszimmer in Baden-Württemberg das Mailprogramm. Es ist das Zimmer von Detlef Walser. Und auf die Mail wartet er schon seit Jahren.
Kino.to war ja schon bei uns bekannt. Wir haben schon ermittelt und haben einfach dadurch, dass die Betreiber sehr gut für damalige Verhältnisse sich versteckt haben, noch nicht so richtig die Ansatzpunkte gefunden.
Detlef Walser war früher mal Polizist. Zu dem Zeitpunkt ist er bei der GVU, der Gesellschaft für Urheberrechtsverletzungen. Kann man sich vielleicht vorstellen wie die Privatpolizei der Film- und Musikindustrie. Die bezahlt Ex-Cops wie Walser dafür, Jagd auf illegale Seiten zu machen, die mit Raubkopien ihr Geld verdienen. Detlef Walser jagt seit Jahren vor allem eine Seite, kino.to. Aber seit Jahren kriegt er auch einfach nicht raus, wer dahinter steckt.
Wir waren zunächst, muss ich zugeben, völlig ratlos.
An diesem Morgen aber, als er die Mail öffnet, da muss er schmunzeln. Er liest sie noch einmal.
Wir haben die Schnauze voll, der zuckt uns ab, wir wollen jetzt klaren Tisch machen.
Die Hinweisgeber wollen ihm endlich Kino.to liefern, aber nur, wenn er ihnen gibt, was sie wollen.
Am Anfang stand, wie immer, wenn jemand Geld will, 1 Million im Raum. Immer. Die wollen immer alle 1 Million.
Funktioniert das?
Nee. Nie.
Walser bietet ihnen 150.000 Euro. Aber erstmal müssen sie zeigen, dass sie wirklich etwas haben. Er macht ein Treffen aus, in einem abgelegenen Hotel in Norddeutschland. Die größte illegale Streaming-Seite Deutschlands soll in einem Tagungsraum in einem kleinen friesischen Vorstadthotel zu Fall gebracht werden. Auf der einen Seite des Tischs Detlef Walser und 2 andere Ex-Polizisten der GVU. Auf der anderen der anonyme Anrufer, der Kino.to erpresst hat, und das ostfriesische Ehepaar. Sie, blonde Frau mittleren Alters. Und er?
Er ist ein gestandener Mann. Hände solche Klodeckel.
Dann fängt das Ehepaar an zu erzählen. Und Walser merkt,
das wird was. Das wird was Richtiges. Das wird was richtig Großes. Ne?
Ein paar Monate später, an einem Nachmittag im Juni 2011, sitzt Arvid wie so oft allein in seinem Zimmer vor dem Computer und starrt auf den Bildschirm. Mit Kino.to stimmt irgendwas nicht.
Die Seite ist nicht mehr erreichbar.
Er wartet kurz, lädt die Seite neu. Keine Chance. Die Seite ist down. Er hat ein ungutes Gefühl.
Ja, dann habe ich natürlich Ishikawa angeschrieben.
Arvid fragt, ob alles okay ist und wartet. 5 Minuten. 10 Minuten. 20. Aber Ishikawa antwortet nicht. Hier ist was faul.
Ja, mein erster Gedanke ist passiert.
Arvid versucht, einen klaren Kopf zu bewahren. Wenn gerade das passiert, was er denkt, das passiert, dann sollte er jetzt auf keinen Fall auch noch Dirk oder den anderen schreiben. Er ist super angespannt, wartet auf irgendein Zeichen.
Dann habe ich nur noch die Nachrichten aktualisiert. Keine Ahnung, jede Sekunde oder sowas.
Die Tagesschau oder so?
Google News, ja.
Im Zimmer ist es ganz still. Arvid hört nichts als den nervösen Takt seines Mausklicks. Klick, keine Nachricht. Klick, nichts. Klick.
Auf was hast du gewartet?
Ja, auf Kino.to-Schlagzeile.
Und dann?
Dann kam sie.
Was stand da?
Ja, Festnahmen. Festnahmen im Kino.to-Komplex.
Die Polizei stürmt Gebäude in Deutschland, Spanien, Frankreich und den Niederlanden. Fast gleichzeitig nimmt sie 13 Menschen fest. Jeden, der bei Kino.to seine Finger im Spiel hatte. Dirk, seinen Schwager Martin, Markus, Ishikawa. Nur einen kriegen sie nicht. Einen Mann, der seine digitalen Spuren gut verwischt hat. Den die meisten im Kino.to-Team nur unter dem Namen Pedro kennen. Und der so unscheinbar wirkt, dass man ihn leicht übersehen kann. Arvid sitzt in seinem Zimmer und überlegt. Es wäre so easy, jetzt unterzutauchen. Es würde nie jemand von ihm erfahren. Aber Arvid, der wird einen Gedanken nicht los. Einen, der eigentlich überhaupt nicht zu ihm passt. Der ihn mit einem Schlag ganz oben auf den Radar der Polizei bringt und sein ganzes Leben auf den Kopf stellt.
Das war Pedro, Folge 1 von der KinoX.to Story. Eine Geschichte aus dem Internet von Wild Wild Web. Ein Podcast des BR Story Teams.
Wenn euch der Podcast gefällt, dann klickt auf Abonnieren oder lasst eine Bewertung da. Das hilft anderen, diesen Podcast zu finden. Und schreibt uns mit Feedback oder wenn ihr ein Thema habt, das ihr hier gerne hören würdet. Ihr erreicht uns unter wildwildweb@br.de. Wir versuchen, jede Mail zu beantworten.
Ich bin André Der Hörmeier.
Und ich Janne Knödler. Reporter dieser Folge war Benedikt Dietsch.
Redaktion Till Ottlitz und Tim Howard. Regie Rainer Schaller.
Ton und Technik Robin Aul, Susi Harasim und Ruth Ostermann.
Cover und Grafik Hanna Wiesner, Fabian Friedrich und Simon Heimbuchner.
Mit Originalmusik von Wolfgang Peres und André Der Hörmeier.
Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. Und dieses Mal haben wir noch einen besonderen Podcast-Tipp für euch. Wenn euch die KinoX.to-Story schon angefixt hat, dann hört da unbedingt auch mal rein. Denn dieser Podcast hier erzählt euch die Vorgeschichte dazu.
Ihr habt eben von Arvid gehört. Er war Teil der Gruppe hinter KinoTO. Aber wie fing das eigentlich alles an mit Deutschlands erster illegaler Streaming-Seite? Die Idee dazu hatte ein ehemaliger Fußbodenleger mit großen Ambitionen. Dirk B. aus Leipzig. Die gerippten Filme und Serien machen ihn zum Millionär. Bis er eines Morgens in seinem Wasserbett aufwacht. Umringt von Vermummten. Mit einem Waffenlauf im Gesicht. Ich bin Maxi Röhmheld. Und im Podcast KinoTO, die verbotene Streaming-Revolution, erzähle ich euch die Geschichte von Dirk B. und seiner legendären Website, die eine ganze Generation zu Binge-Watchern erzieht und den Grundstein für das Zeitalter des Streamings legt. Es ist eine Geschichte von selbsternannten Robin Hoods, im Kampf gegen das übermächtige Hollywood, von einer überforderten Justiz und plötzlichem Reichtum, von zerstörten Freundschaften und Verrat. KinoTO, die verbotene Streaming-Revolution. Hört ihr ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.